Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung.
Hallo.
Wir stürzen uns heute auf ein Thema, das viele von uns gerne mal vor sich herschieben, aber das uns alle angeht.
Ja, das stimmt wohl.
Die rechtlichen Weichenstellungen am Lebensende. Und auch für den Fall, dass wir nicht mehr selbst entscheiden können. Du hast uns dazu Auszüge aus Schulungsunterlagen geschickt von einer Berufsfachschule für Pflegefachhilfe.
Genau, Material aus der Ausbildung.
Und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Unser Plan für die nächste, naja, sagen wir Viertelstunde. Wir arbeiten uns durch die wichtigsten Punkte. Also Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht.
Sterbehilfe, die verschiedenen Formen.
Richtig. Und dann noch Testament, Erbschaft und was nach dem Tod so formal passiert. Stichwort Totenschein.
Und die Schweigepflicht, die ja auch reinspielt.
Stimmt. Klingt nach einer Menge, aber wir ziehen die wichtigsten Erkenntnisse für dich raus.
Absolut. Das sind schon komplexe Themen, keine Frage. Aber sich damit zu beschäftigen, das ist wirklich ein Akt der Selbstbestimmung.
Mhm.
Es geht ja darum, Klarheit zu schaffen. Für dich selbst, aber auch für die Menschen, die dir wichtig sind, ne?
Klar.
Wir konzentrieren uns dabei auf die Kernaussagen aus deinen Unterlagen.
Super. Fangen wir vorne an. Mit der Patientenverfügung, was ist das Kernstück davon?
Im Grunde ist das deine schriftliche Anweisung.
Okay.
Für medizinische Behandlungen, aber eben für den Fall, dass du selbst nicht mehr zustimmen kannst. Du legst fest, was du möchtest.
Oder eben nicht möchtest, das ist ja oft der Punkt.
Genau das. Ein Schlüsselbegriff aus den Unterlagen ist hier die Verweigerung lebensverlängernder Maßnahmen.
Und formal, was muss man beachten?
Das Wichtigste, schriftlich muss sie sein. Und du musst volljährig und einwilligungsfähig gewesen sein, als du sie geschrieben hast.
Logisch.
Und auch ein wichtiger Hinweis aus dem Material, du kannst sie jederzeit formlos widerrufen. Das ist nicht in Stein gemeißelt.
Okay. Und dann gibt's ja noch die Vorsorgevollmacht. Wird oft verwechselt, oder?
Ja, total oft. Und der Unterschied ist aber zentral. Das arbeiten deine Unterlagen auch gut raus.
Nämlich?
Stell dir das so vor. Die Patientenverfügung regelt das was? Also welche Maßnahmen sollen oder sollen nicht gemacht werden.
Verstehe.
Die Vorsorgevollmacht regelt das Wer.
Ah.
Also welche Vertrauensperson darf für dich entscheiden und handeln, wenn du es nicht mehr kannst.
Und das ist dann nicht nur für Medizin.
Eben nicht nur. Das kann auch Finanzen betreffen, Behördenkram. Und der große Vorteil ist, eine gute Vorsorgevollmacht kann verhindern, dass ein Gericht einen Fremdenbetreuer bestellen muss.
Das heißt, mit der Vollmacht bestimme ich meinen Vertreter selbst.
Genau.
Während bei der Patientenverfügung mein Wille direkt für die Behandlung zählt.
Exakt. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die deine Unterlagen erwähnen, die Betreuungsverfügung.
Okay, was ist das jetzt wieder?
Das ist für den Fall, dass du niemandem eine Vollmacht geben willst oder kannst, aber trotzdem einen Wunsch hast, wer dein gesetzlicher Betreuer werden sollte.
Ah, ein Vorschlag quasi.
Ja, genau. Ein Vorschlag ans Gericht. Das Gericht prüft das dann aber, ob die Person geeignet ist und entscheidet dann im Sinne deines Wohls. Also das ist nicht so bindend wie eine Vollmacht.
Okay, das ist jetzt klarer. Aber zurück zur Patientenverfügung. Wie stark ist die denn wirklich? Wenn ich da reinschreibe, keine Beatmung, ist das dann Gesetz für die Ärzte?
Deine Quellen sagen hier ganz klar, ja, sie ist unmittelbar bindend.
Wow.
Aber, und das ist das ganz entscheidende Aber, nur wenn sie erstens auf die konkrete aktuelle Situation passt, also die Lebens- und Behandlungssituation, und zweitens, wenn sie klar und eindeutig formuliert ist, nicht irgendwie schwammig.
Und gibt's noch was?
Ja, die Unterlagen nennen noch weitere Voraussetzungen. Du musst beim Schreiben bei klarem Verstand gewesen sein, dein Wille muss noch aktuell sein, darf nicht gegen Gesetze verstoßen und es darf keinen Druck von außen gegeben haben.
Okay.
Wenn das alles passt, dann muss sich der Arzt dran halten.
Und wie prüft der Arzt das im Ernstfall? Das ist ja sicher stressig.
Ja, klar. Der Ablauf, wie er in deinen Unterlagen steht, ist aber eigentlich klar definiert. Der Arzt schaut sich die medizinische Lage an, deine Prognose.
Okay.
Dann prüft er, passt die Verfügung genau auf diesen Fall? Wenn ja, ist dein Wille bindend.
Und dann?
Dann spricht der Arzt mit deinem Bevollmächtigten oder Betreuer. Der ist ja dann da, um deinen Willen durchzusetzen.
Ah ja.
Wenn die Verfügung aber vielleicht nicht ganz eindeutig ist oder Spielraum lässt, dann müssen Arzt und Vertreter zusammen überlegen, was kommt dem Willen am nächsten.
Und die Angehörigen? Dürfen die mitreden?
Sie können angehört werden, aber das betonen die Quellen. Sie haben kein Entscheidungsrecht, wenn es einen Bevollmächtigten oder Betreuer gibt.
Wichtig zu wissen.
Und nur wenn sich Arzt und Vertreter gar nicht einigen, muss das Betreuungsgericht ran.
Und wenn gar keine Verfügung da ist? Oder sie passt halt nicht auf die Situation?
Tja, dann wird's schwierig. Dann muss dein Vertreter oder, wenn es keinen gibt, der Arzt mit einem vom Gericht bestellten Betreuer deinen mutmaßlichen Willen rausfinden.
Mutmaßlich? Wie geht das?
Das basiert dann auf früheren Gesprächen, deinen Werten, deiner Lebenseinstellung, was man halt so weiß.
Klingt heikel.
Ist es auch. Und ganz wichtig, das steht auch als ernster Hinweis in den Unterlagen, den Patientenwillen zu ignorieren, egal ob aus der Verfügung oder mutmaßlich ermittelt, das kann rechtlich als Körperverletzung gelten.
Oha.
Das größte praktische Problem ist aber oft der Notfall. Da ist ja keine Zeit, ewig nach einer Verfügung zu suchen oder sie zu interpretieren.
Stimmt.
Im Zweifel wird da oft erstmal alles getan, um das Leben zu erhalten. Deswegen ist die Hinterlegung so ein Knackpunkt.
Was empfehlen die Unterlagen da?
Richtigen deponieren. Klar, sagen, wo das Original ist. Und dann gibt's ja noch das zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer.
Ah ja.
Ziel ist immer, im Ernstfall muss das Ding schnell gefunden werden.
Das führt uns ja eigentlich schon zum nächsten großen Thema. Eins, das oft für, ja, hitzige Diskussionen sorgt und in deinen Unterlagen klar definiert wird. Sterbehilfe.
Genau, ein Wort, unter dem viele ganz Unterschiedliches verstehen.
Und die Unterscheidung ist rechtlich ja fundamental.
Absolut. Deine Quellen machen das sehr klar. Es gibt die aktive Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe und die Sterbebegleitung.
Okay, fangen wir mit der aktiven an.
Aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung eines Menschen auf dessen Verlangen hin oder auch ohne, um Leiden zu verkürzen, die ist in Deutschland verboten, strafbar.
Da gibt's keine Diskussion.
Nein. Die Unterlagen verweisen da auf die Paragraphen im Strafgesetzbuch. Totschlag, Tötung auf Verlangen. Klare Kante.
Also, jemandem eine tödliche Spritze geben, selbst wenn er drum bittet, geht nicht, strafbar.
Korrekt.
Was ist dann passive Sterbehilfe? Das klingt ja erstmal so ähnlich.
Ist es aber nicht. Passiv heißt, laut den Quellen, man verzichtet auf lebenserhaltende Maßnahmen. Oder man bricht bereits laufende Maßnahmen ab.
Aber nur wenn.
Wenn das dem Willen des Patienten entspricht, das ist der Kern. Klassisches Beispiel, man fängt keine künstliche Beatmung an oder beendet sie, wenn der Patient das so festgelegt hat oder es seinem mutmaßlichen Willen entspricht.
Okay.
Interessant ist, die Unterlagen ordnen hier auch die Schmerzbehandlung ein, die als Nebenwirkung vielleicht das Leben verkürzen kann.
Ah ja.
Ja, solange die Linderung des Leidens im Vordergrund steht, ist das erlaubt und wird als Teil der passiven Sterbehilfe gesehen.
Und dann gibt's noch die Sterbebegleitung. Ist das nicht das gleiche wie passiv?
Nicht ganz, auch wenn die Grenzen manchmal vielleicht fließend wirken. Sterbebegleitung, so sagen es deine Unterlagen, ist primär die Linderung von Leiden am Lebensende.
Also Palliativmedizin.
Genau, das ist der Kern davon. Schmerzen lindern, Atemnot, Übelkeit, Angst behandeln. Alles, um die Lebensqualität am Ende so gut wie möglich zu machen.
Und wenn dabei Medikamente nötig sind,
die vielleicht als Nebeneffekt den Todeseintritt beschleunigen, dann wird das in Kauf genommen. Aber das Ziel ist die Linderung, nicht die Verkürzung des Lebens an sich.
Verstehe.
Das ist keine Straftat, sondern ärztliche und pflegerische Pflicht. Der Fokus ist ganz klar der Komfort des Sterbenden.
Okay, das hilft wirklich, diese Begriffe mal auseinanderzuhalten. Wenn das Leben dann aber tatsächlich zu Ende gegangen ist, dann kommt ja unweigerlich das Thema Erbe auf den Tisch.
Genau.
Deine Unterlagen geben da erstmal so einen Überblick über die Basics, oder?
Ja, die Grundbegriffe sind wichtig, klar. Der Erblasser ist der Verstorbene, der sein Vermögen hinterlässt.
Logisch.
Der Erbe oder die Erbengemeinschaft tritt die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge an.
Gesamtrechtsnachfolge. Was heißt das genau?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du erbst nicht nur das Vermögen, die schönen Sachen, sondern auch die Schulden. Alles.
Oh, okay. Gut zu wissen.
Und das Erbe selbst, der Nachlass, ist eben alles. Vermögen und Verbindlichkeiten.
Und wenn man nichts geregelt hat? Kein Testament.
Dann regelt das Gesetz, wer erbt. Das ist die gesetzliche Erbfolge.
Und wie funktioniert die? Wer klickt da was?
Kinder und deren Abkömmlinge, also Enkel. Wenn es die nicht gibt, kommen die Erben zweiter Ordnung dran. Das sind die Eltern und deren Abkömmlinge, also Geschwister, Neffen, Nichten.
Und so weiter.
Genau. Dann kämen Großeltern und deren Abkömmlinge als dritte Ordnung. Und neben diesen Verwandten hat der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner ein eigenes Erbrecht. Die Höhe der Anteile, die Quoten, sind gesetzlich genau festgelegt, hängt davon ab, wer noch da ist.
Das klingt aber ziemlich starr. Was, wenn ich das anders will? Wenn ich vielleicht dem Freund was vermachen möchte oder die Kinder unterschiedlich bedenken will?
Dann brauchst du eine sogenannte Verfügung von Todeswegen. Das sind im Wesentlichen das Testament und der Erbvertrag. Das Testament ist die häufigere Form. Deine einseitige Erklärung, wer was erben soll.
Einseitig heißt, ich bestimme das allein.
Genau.
Wichtig aus den Unterlagen. Es muss bestimmte Formen einhalten, sonst ist es ungültig. Aber du kannst es jederzeit ändern oder widerrufen.
Und der Erbvertrag?
Der ist, wie der Name sagt, ein Vertrag. Zwischen dir und deinen zukünftigen Erben. Der muss notariell beurkundet werden.
Wozu braucht man den?
Der ist bindender und wird oft genutzt, wenn schon zu Lebzeiten Regelungen getroffen werden sollen. Vielleicht im Zusammenhang mit einer Übergabe.
Und mit beiden, Testament oder Erbvertrag, kann ich dann...
Und wer darf überhaupt ein Testament schreiben? Gibt es da Altersgrenzen?
Ja, grundsätzlich bist du ab 18 voll testierfähig.
Und drunter?
Jugendliche ab 16 können laut den Quellen auch schon ein Testament machen, aber nur ein öffentliches. Also beim Notar.
Okay.
Und ausgeschlossen sind natürlich Personen mit bestimmten geistigen Störungen, die sie hindern, die Bedeutung zu verstehen.
Welche Formen gibt es fürs Testament? Muss ich immer zum Notar?
Nein, musst du nicht. Es gibt das öffentliche Testament. Das machst du beim Notar.
Und die Alternative?
Die andere, sehr häufige Form, das private, handschriftliche Testament. Und hier betonen deine Unterlagen einen ganz, ganz entscheidenden Punkt.
Nämlich?
Es muss vollständig von dir eigenhändig geschrieben sein. Und unterschrieben natürlich.
Also nicht am PC tippen und unterschreiben.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist dann ungültig. Alles mit der Hand. Mit Ort und Datum am besten, dann gibt's keine Zweifel.
Okay, das ist wichtig.
Es gibt zwar noch Nottestamente für absolute Ausnahmen, aber die spielen kaum eine Rolle und gelten nur kurz. Und für Ehepaare gibt's noch das gemeinschaftliche Testament.
Wie geht das?
Da schreibt oft einer alles handschriftlich auf und dann unterschreiben beide.
Und wo bewahre ich so ein handschriftliches Testament am besten auf? Sicher nicht in der Keksdose, oder?
Haha, nein, lieber nicht. Das ist tatsächlich ein Risiko, auf das die Unterlagen hinweisen.
Weil?
Naja, ein privat aufbewahrtes Testament kann verloren gehen, nicht gefunden werden oder im schlimmsten Fall sogar von jemandem, der benachteiligt wäre, verschwinden.
Oh je.
Sicherer ist die amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht oder die Registrierung im zentralen Testamentsregister. Öffentliche Testamente vom Notar werden da sowieso hinterlegt.
Kann ich meine Meinung auch wieder ändern, wenn ich mich mit dem enterbten Sohn wieder vertragen habe?
Ja klar, das ist ein Kernmerkmal des Testaments. Du kannst es jederzeit ändern oder widerrufen.
Wie?
Entweder durch ein neues Testament, das das alte aufhebt oder ihm widerspricht, oder du vernichtest das alte einfach. Ein amtlich verwahrtes Testament widerrufst du auch, indem du es aus der Verwahrung zurücknimmst.
Und beim Ehegattentestament?
Da wird's etwas komplizierter, besonders nach dem Tod eines Partners. Da ist der Widerruf für den Überlebenden oft eingeschränkt.
Okay. Und noch ein Punkt, der oft für Zündstoff sorgt. Enterbung und Pflichtteil.
Ja, wichtiges Thema. Du kannst zwar einen gesetzlichen Erben, sagen wir dein Kind, im Testament von der Erbfolge ausschließen.
Aber
bestimmte nahe Angehörige, laut den Quellen sind das deine Kinder, Enkel, dein Ehegatte oder Lebenspartner und unter Umständen deine Eltern, haben trotzdem einen Mindestanspruch. Das ist der Pflichtteil.
Und wie hoch ist der?
Er ist ein reiner Geldanspruch gegen die Erben und beträgt die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.
Ah, okay.
Und wichtig dabei? Auch Schenkungen, die du in den letzten 10 Jahren vor deinem Tod gemacht hast, können hier noch eine Rolle spielen und den Pflichtteilsanspruch erhöhen.
Man kann also nicht kurz vorher alles verschenken?
Nein, so einfach ist das nicht, um den Pflichtteil zu umgehen. Das wird berücksichtigt.
Gut, das Erbe ist geklärt. Nach dem Tod ist dann eine der ersten Amtshandlungen, dass ein Arzt kommen und den Tod feststellen muss.
Richtig.
Das Ergebnis ist der Totenschein. Oder Todesbescheinigung, wie es in deinen Unterlagen heißt.
Genau, das ist eine amtliche Urkunde. Die wird nach einer gründlichen Untersuchung des Verstorbenen ausgestellt. Das nennt man Leichenschau.
Und die ist wichtig, weil...
Ohne diesen Totenschein stellt das Standesamt keine Sterbeurkunde aus. Und ohne Sterbeurkunde keine Bestattung. Also ein ganz zentrales Dokument.
Wer macht das? Der Notarzt, der vielleicht zuerst da war?
Zuständig ist normalerweise der Hausarzt oder der Arzt im Krankenhaus. Wenn der Tod außerhalb der Praxiszeiten passiert, kommt oft der ärztliche Bereitschaftsdienst.
Und der Notarzt?
Notärzte stellen laut den Unterlagen oft nur eine vorläufige Bescheinigung aus. Die reicht nicht für die Sterbeurkunde.
Aha, na?
Ja, eine erwähnen die Quellen. Stillgeborene Kinder unter 500 Gramm. Da gibt es keine Pflicht zur Bescheinigung. Aber die Eltern haben trotzdem das Recht auf eine Bestattung.
Und was genau steht in diesem Dokument drin? Ist das alles öffentlich?
Nein, das ist geteilt. Es gibt einen öffentlichen Teil und einen nicht öffentlichen, vertraulichen Teil.
Im öffentlichen steht was?
Die Personalien, klar. Sterbezeit und Ort. Und ganz wichtig, die Todesart. Da muss der Arzt ankreuzen, natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt.
Und nicht natürlich heißt was genau?
Laut den Unterlagen Fremdeinwirkung im weitesten Sinne. Also Unfall, Suizid, Verbrechen, aber eben auch ein möglicher Behandlungsfehler.
Okay. Und der nicht öffentliche Teil?
Der geht mehr ins Detail. Die sicheren Todeszeichen, also Totenflecken, Totenstarre, Fäulnis. Die vermutete Todesursache, also die Krankheit. Und die Begründung des Arztes für die angegebene Todesart.
Und das kostet was, nehme ich an? Zahlt das die Krankenkasse?
Ja, die Leichenschau ist eine ärztliche Leistung und die kostet was. Wird nach der Gebührenordnung für Ärzte, der GOR, abgerechnet.
Und wie viel?
Das kann variieren, je nach Aufwand, Uhrzeit, Anfahrt. Deine Unterlagen nennen einen Basisbetrag, aber da kommen oft Zuschläge drauf.
Und die Kasse zahlt nicht?
Nein. Wichtig zu wissen, die Krankenkasse zahlt das nicht. Ihre Leistungspflicht endet mit dem Tod.
Wer dann?
Üblicherweise geht der Bestatter in Vorleistung und rechnet das später mit den Erben ab.
Wer kriegt denn alles, diesen Schein zu sehen, also die verschiedenen Teile?
Der öffentliche Teil geht ans Standesamt für die Sterbeurkunde.
Klar.
Der vertrauliche Teil geht ans Gesundheitsamt, zum Beispiel für Seuchenschutz, und auch ans Statistische Landesamt für die Statistik.
Okay.
Bei einer Feuerbestattung prüft auch das Krematorium den Schein. Und wenn die Todesart nicht natürlich oder ungeklärt ist, dann wird's komplizierter.
Wie?
Dann geht der vertrauliche Teil an die Rechtsmedizin. Und Polizei oder Staatsanwaltschaft werden informiert und übernehmen den Fall. Das bedeutet oft, dass eine Obduktion angeordnet wird, um die genauen Umstände zu klären.
Damit schließt sich ja so langsam der Kreis der Formalitäten. Aber ein Punkt aus deinen Unterlagen ist noch wichtig, der quasi über allem schwebt, wenn es um medizinische Informationen geht. Die Schweigepflicht.
Ganz genau. Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Ein absolut zentraler Pfeiler im Arzt-Patienten-Verhältnis.
Weil
Ärzte, Pflegepersonal und andere Berufe, die da genannt sind, sich strafbar machen, wenn sie Geheimnisse, die ihnen im Beruf anvertraut wurden, unbefugt offenbaren.
Und was ist ein Geheimnis in dem Sinn? Nur die Diagnose?
Nein, viel mehr. Im Grunde alles, was nicht sowieso schon bekannt ist und woran du als Patient ein Geheimhaltungsinteresse hast.
Also zum Beispiel?
Natürlich, Diagnosen, Befunde, Therapien. Aber auch psychische Zustände, persönliche Lebensumstände, vielleicht berufliche oder finanzielle Sachen, wenn die im Behandlungskontext zur Sprache kommen.
Das ist ja umfassend.
Ja. Und wie die Quellen betonen, schließt das die gesamte Patientendokumentation mit ein. Also Akten, Bilder, Protokolle, alles.
Und deshalb dürfen Ärzte auch der Polizei nicht einfach so Auskunft geben.
Genau. Da müssen Sie sehr vorsichtig sein. Auskunft gibt's oft nur mit richterlicher Anordnung oder wenn der Patient sie explizit von der Schweigepflicht entbindet.
Okay.
Es gibt natürlich gesetzliche Ausnahmen bei bestimmten meldepflichtigen Krankheiten zum Beispiel, aber der Grundsatz ist ein sehr, sehr strenger Schutz der Privatsphäre.
Oh, das war jetzt wirklich eine Tour de force durch die rechtlichen Aspekte am Lebensende. Alles destilliert aus den Schulungsunterlagen, die du uns geschickt hast?
Ja, war schon einiges.
Von der Planung mit Patientenverfügung und Vollmacht? Über die Klärung der Sterbehilfebegriffe, die Fallstricke beim Testament bis hin zu Totenschein und Schweigepflicht. Ich hoffe, diese gemeinsame Betrachtung hat dir geholfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Ja, und das Wichtigste ist wirklich der Impuls, kümmere dich rechtzeitig, auch wenn es keine leichten Themen sind, ich weiß.
Mhm.
Aber mit diesen Instrumenten kannst du eben sicherstellen, dass dein Wille zählt. Und, ganz wichtig, du nimmst deinen Angehörigen in einer eh schon belastenden Situation schwere Entscheidungen ab.
Stimmt.
Es geht um deine Autonomie, deine Selbstbestimmung. Bis zum Schluss.
Und eine letzte Frage, die sich beim Durchgehen deiner Unterlagen so ein bisschen aufdrängt und die wir dir einfach mal mitgeben wollen.
Ja?
Es gibt ja das zentrale Vorsorgeregister und andere Orte, um Verfügungen zu hinterlegen. Aber die entscheidende Frage im Ernstfall ist ja oft, wie wird praktisch sichergestellt, dass die richtigen Leute, also Ärzte im Notfall, der Bevollmächtige rechtzeitig von der Existenz und dem Inhalt deiner Verfügung erfahren, egal wo sie liegt?
Ja, das ist ein guter Punkt zum Nachdenken. Die beste Verfügung nützt nichts, wenn sie keiner findet oder beachtet.
Genau. Vielleicht ein Gedanke, den du für dich noch weiter verfolgen möchtest. Das war's für unsere heutige Vertiefung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.